Kirchenvater Augustinus, der lebte vielleicht im 4. Jahrhundert, wenn ich mich recht erinnere, wurde einmal gefragt, was ist die wichtigste Eigenschaft im Leben eines Christen? Demut, sagte er. Da wollte der Fragende wissen, was ist denn die zweitwichtigste Eigenschaft? Demut, antwortete er wieder. Und die drittwichtigste? Auch Demut. Nun, ich will nicht sagen, dass die Demut die allerwichtigste Eigenschaft ist, noch wichtiger als Liebe oder dergleichen. Aber was feststeht, ist, dass sie wirklich extrem wichtig ist. Gott fordert uns oft dazu auf, Gott warnt sehr oft vor dem Stolz und der Demütige, dem sind sehr viele Segnungen versprochen. Als Paulus sich von den Ephesern verabschiedet hat, also er hat lange Zeit in Epheser gedient, dann hat er die nächste Missionsreise gemacht und auf seinem Weg zurück nach Jerusalem, als er wusste, das ist wahrscheinlich meine letzte Reise, dann werde ich gefangen genommen werden, dann hat er noch einmal die Ältesten aus der Ephesergemeinde, diese Gemeinde, dessen Buch wir jetzt studieren, sie zusammengerufen und er hat ihnen etwas vorgelegt, von dem er gesagt hatte, das habe ich unter euch immer getan. Und sie sollten seinem Beispiel folgen. Nun wissen wir natürlich, wenn Paulus dort ein paar Jahre lang als Gemeindeältester oder Missionspastor oder wie auch immer man das nennen möchte, gearbeitet hat, dann hat er ihnen eine ganze Menge gesagt und auch mit auf den Weg gegeben und auch vorgelebt. Aber zwei Dinge, die er hervorgehoben hat in der Apostelgeschichte 20, 18 bis 20 lesen wir das, das waren Demut und vollständige Lehre. Das scheinen auch bei Paulus sehr wichtige Sachen gewesen zu sein. Seid demütig und lehrt die Bibel vollständig und nicht nur einzelne Schwerpunkte. Ja, er sagt, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, das ist die damalige römische Provinz Asien, nicht das, was wir heute unter dem Kontinent Asien verstehen, dass ich die ganze Zeit unter euch, wie ich mich verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern euch verkündigte und euch gelehrt habe. Wir wollen uns heute also mit der Demut beschäftigen. Und das nicht einfach so, weil ich mir gedacht habe, die Leute bei uns in der Gemeinde sind alle sehr stolz. Es wird langsam Zeit, sie mal daran zu erinnern, dass sie demütig leben. Wobei ich bin ehrlich, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, wir wären eine besonders demütige Gemeinde. Sondern ich rede heute deswegen, weil es jetzt gerade dran ist in diesem Text. Wenn wir ganz Epheser nehmen, dann gibt es eine Hauptbotschaft. Und die Hauptbotschaft des Epheserbriefes, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hoffe, am Ende weiß es dann auch jeder, es sind Gottes Segnungen in Christus für die Gemeinde. Und während er diese vielen großen Segnungen aufreiht in den ersten drei Kapiteln, kommt er dann in den nächsten drei Kapiteln zu der Schlussfolgerung, wenn Gott uns so gesegnet hat und so viel geschenkt hat, dann ist es doch nur logisch, dass wir auch entsprechend all dieser Gaben von Gott und der Berufung würdig leben. Mit anderen Worten, wenn du ein Königskind bist, wenn du schon ein Gotteskind bist, dann lebe auch so. Also ist die Hauptschlussfolgerung, die hauptpraktische Lehre sozusagen, wandle, also lebe würdig der Berufung, zu der Gott dich berufen hat als Christ, als sein Kind. Und Paulus kommt jetzt eben dazu, zu diesen drei Kapiteln, wo er über den praktischen Alltag redet, und er setzt diese ganze Ermahnung von vornherein weg und sagt, lebt würdig dieser Berufung, und dann gibt er sechs Eigenschaften als Grundlage, um überhaupt eine solche würdige Verhaltensweise an den Tag zu legen. Und deswegen, weil diese sechs Eigenschaften so wichtig sind, weil das also sozusagen mal Grundlagen sind, auf denen wir unser ganzes anderes Verhalten aufbauen können, von dem Paulus später noch redet, habe ich mich entschlossen, eben diese Grundlagen sehr ausführlich zu behandeln. Diese 6 Eigenschaften sind aber in 3 Gruppen zusammengefasst, also immer jeweils 2 Eigenschaften. Und er sagt da in Vers 2, indem ihr, also wie könnt ihr würdig wandeln? Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut lebt, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und das dritte, eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir können also sagen, Demut und Sanftmut ist eine besondere Grundlage. Die andere besondere Grundlage in der Gemeinde für das Miteinander ist, mit Langmut in Liebe einander ertragen. Und die dritte Grundlage, auch bestehend aus 2 Eigenschaften, heißt, in Frieden oder durch Frieden die Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Demut, Liebe, Einheit. Und sie haben jeweils noch einen Partner. Das ist das, womit wir uns in den nächsten Sonntagen, in denen ich Epheser auslege, beschäftigen werde. Heute geht es also um Demut und Sanftmut. Entsprechend wollen wir uns jetzt 4 Punkte anschauen. Als erstes will ich klären, was ist Demut und Sanftmut überhaupt? Wovon reden wir, wenn wir von der Demut reden? Ich denke schon, dass ihr alle eine Ahnung habt, was Demut bedeutet. Und keiner wird sagen, Demut ist so ähnlich wie Arroganz. Das verstehe ich. Aber was wir wissen müssen ist, was versteht Gott denn darunter, wenn er von Demut redet? Es mag ja sein, dass wir in unserer Kultur und in unserer Sprache bereits für dieses Wort eine andere Bedeutung gefunden haben. Das müssen wir klären. Dann werden wir klären, was Demut Gott gegenüber bedeutet. Ich werde vor allem Anzeichen für Demut Gott gegenüber erwähnen. Dann am dritten Punkt, da geht es um die Demut und Sanftmut Menschen gegenüber. Und ich werde diesen Punkt kurz halten, weil sehr vieles von dem, wie wir Menschen gegenüber demütig und sanftmütig leben, in den folgenden Sonntagen, wenn ich Epheser, diese weiteren Kapitel auslege, kommen wird. Und da können wir immer wieder darauf zurückgreifen. Mir geht es heute mehr um eine Grundlage. Und die letzte Frage, die wir uns dann stellen wollen in Punkt 4 ist, wie werde ich demütiger oder sanftmütiger? Und das ist doch eine sehr, sehr entscheidende Frage. Ich möchte euch bitten, macht mit mir zusammen einmal den Epheserbrief auf, Kapitel 4. Ich werde auch nicht versäumen zu sagen, dass ich von Wayne Mack aus dem Buch Demut, eine vergessene Tugend, sehr viel entnommen habe, weil Demut eben so ein großes Thema ist, kann man es nicht in 2-3 Wochen vollständig aus der Bibel erarbeiten. Wayne Mack hat das gut gemacht und ich bin ihm dankbar, dass er das Buch geschrieben hat und uns allen dabei geholfen hat, sozusagen eine Ausarbeitung schon zu haben, dass wir uns darauf stützen können. Also ich habe wirklich sehr viel gelernt bei ihm und auch vieles aus dem Buch genommen. Ich lese Kapitel 4, Verse 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. John MacArthur hat mal geschrieben, dass Demut das Herz christlichen Charakters ist. Oder Wayne Mack sagte, im Wesentlichen ist der Stolz die erste Sünde, die ihren Kopf bei unserer Geburt erhebt und die letzte, die bei unserem Tod verschwindet. Jetzt fehlte nur noch, dass er gesagt hätte, wir nehmen sie mit ins Grab. Wenn man Wayne Mack glauben mag, dann weiß man jetzt schon, dass Demut etwas fast Unmögliches für einen Menschen ist. C.S. Lewis, als ein ganz besonderer Denker bekannt, der auch gut Dinge formulieren konnte, er behauptete, dass der Stolz das Hauptlaster, das schlimmste Übel ist, von dem sich kein Mensch der Welt freisprechen kann und von dem dennoch sich kaum jemand vorstellt, sich dessen schuldig gemacht zu haben. Nun, was ist Demut? Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass John Wesley beobachtete, dass weder die Römer noch die Griechen ein Wort für Demut hatten. Und Paulus als Jude, der natürlich von Demut redete und wusste, und sie mussten in dieser Sprache, im Griechischen, jetzt irgendwie dennoch etwas finden, um Demut auszudrücken. Und so setzt er hier in diesem Abschnitt, in diesem Vers 2, für Demut zwei Worte aus dem Griechischen zusammen, um zu beschreiben, was er denn meint. Einmal ist es das Tapenos, das heißt gering oder niedergeschlagen. Und das wurde auch verwendet, wenn jemand einen anderen gedemütigt hat, ihn erniedrigt hat. Das andere Wort Phroneo, das heißt nach etwas trachten, so denken oder es im Sinn haben. Das Phronimos, das Wort, das hier zugrunde liegt, das hat etwas mit klug und verständig sein zu tun. Damit hat Paulus schon mal klar und deutlich ausgedrückt. Dieses sich erniedrigen, sich gering achten, hat nichts mit Unwissenheit zu tun oder mit so ein bisschen Dummheit, dass jemand schwach ist und schwächelt. Sondern er hat ganz klar damit mit diesen zwei Worten ausgedrückt, wenn du demütig bist, dann bist du jemand, der ganz genau versteht und bedenkt und erkannt hat, ich bin gering und ich denke von mir gering. Es gab ja sogar einen griechischen Philosophen, der, ich weiß nicht, ob er demütig war, aber der Satz lässt so ein bisschen erkennen, dass er mit seinem Denken auch bis dorthin gekommen ist, um zumindest theoretisch darüber Bescheid zu wissen. Und er sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber das so wirklich meinte, weiß ich nicht. So, Mack beschreibt Stolz in seinem Buch wie folgt. Er beschreibt, wie sich Stolz zeigt. Und ich glaube eigentlich, dass es nicht neu ist. Wenn wir in unser Leben schauen, können wir ähnliche Muster erkennen. Stolz zeigt sich darin, dass wir die Ehre... jetzt muss ich aber erwähnen. Was Wayne Mack hier als Stolz und Demut beschreibt, ist nicht das, was wir unbedingt landläufig in unserem ganz normalen deutschen Sprachgebrauch und in unserer deutschen mitteleuropäischen Kultur, die übrigens sehr stark von dem griechischen aristotelischen Denken geprägt ist. Was Wayne Mack unter Stolz und Demut versteht, wenn er es beschreibt, ist auf ein Studium aus der Bibel zurückzuführen, so dass er sagt, das ist das, was Gott unter Stolz und Demut versteht. Nun, ihr werdet das verstehen, dass wir nicht zu dieser Definition jetzt hinarbeiten können, weil das viel zu viel Zeit kostet, aus der ganzen Bibel die ganzen Stellen zusammenzusuchen und dann ein Bild davon zu bekommen, was Gott tatsächlich mit Stolz oder Demut meint. Aber Wayne Mack hat insgesamt eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich habe übrigens nichts von ihm einfach so unkritisch übernommen, dass ich nicht auch selbst überprüft hätte und wo ich sage, ja, so steht's. Er sagt, Stolz zeigt sich darin, dass wir die Ehre, Privilegien, Rechte und Macht uns selbst zuschreiben und für uns beanspruchen, die Gott allein zustehen. Folglich ist der Stolz die Wurzel und der Kern der Sünde und ist im Grunde nichts anderes als Götzendienst an der eigenen Person. Und dann schwenkt er rüber zur Definition von Demut und sagt, Definition ist eine Grundhaltung, bei der wir unsere persönlichen Bedeutungslosigkeit und Unwürdigkeit vor Gott erkennen und ihm höchste Ehre, Lob, Vorrecht, Rechte, Privilegien, Anbetung, Hingabe, Macht, Unterordnung und Gehorsam zu erkennen, die er allein verdient. Dazu gehört auch, dass unser Denken und Handeln unsere Einstellung ganz natürlich und gewohnheitsmäßig zum Ausdruck bringen. Das heißt, eine demütige Haltung wird in demütigen Handlungen sichtbar. Das bedeutet, zu denken wie ein Diener und sich selbst immer auf den letzten Platz zu stellen. Gut, das war jetzt wirklich sehr umfangreich. Wir wollen aber kleinschrittig, Schritt für Schritt lernen, was Gott über Demut zu sagen hat. Vielleicht können wir sagen, Demut ist so etwas wie, also Demut allein ist ja nicht etwas, was wir tun können. Wenn ich euch jetzt sage, mach mal demütig oder mach mal Demut, dann wüsste keiner von euch genau, was er jetzt machen soll. Demut ist eine Art Grundhaltung im Herzen, die dann zum Tage tritt, wenn wir irgendetwas Bestimmtes anderes machen. Dann können wir das mit Demut tun oder auch mit Stolz. Also das heißt, Demut an sich ist nicht eine Tat, die man tut, sondern es ist eine Haltung, die das, was wir tun, beeinflusst und entscheidet, wie wir reden, zum Beispiel, oder was wir reden, wie wir von uns denken, wann wir beleidigt sind und wann wir erfreut sind. Das sind so Dinge. Es ist wie ein Betriebssystem auf einem Computer. Niemand von uns würde etwas damit anfangen, also vielleicht doch, weiß ich nicht, aber zumindest ich wüsste nichts damit anzufangen, wenn jemand mir sagt, du mach mal das Programm Windows auf und zeig mir mal, was man damit macht, welches Spiel man da spielt oder was man da schreibt. Mit Windows an und für sich alleine kann man nicht viel machen. Aber man braucht das auf seinem Computer, damit man die anderen Programme überhaupt aufmachen kann. Und dann zeigt sich, dass es gut oder schlecht funktioniert. So, Sanftmut. Paulus sagt ja hier mit Demut und Sanftmut und er bringt das zusammen. Und in der Tat sind Demut und Sanftmut sehr ähnlich. Sanftmut hat etwas Sanftes, Weiches, Liebliches an sich. Es ist eine Art zu handeln, die sehr angenehm ist zu erfahren. Also das, was Paulus hier mit Sanftmut was hier mit Sanftmut übersetzt wird, kann man auch als Freundlichkeit oder Milde beschreiben. Wir werden öfters in der Bibel aufgerufen, sanftmütig zu sein. Und bei dem Wort Sanftmut geht es, soweit ich sagen kann, aus der Bibel nicht gegenüber Gott, sondern da geht es immer in unserem Handeln gegenüber Menschen. Jakobus 3,13 beispielsweise, da ruft er uns auf, wer ist weise und verständig unter euch? Ja, er merkt wieder das Verstehen, das Weisheit, Verstehen. Also Demut, Sanftmut hat etwas mit Verstehen zu tun. Also wer unter euch ist weise und verständig? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt. Oder Paulus ermahnt Titus, dass er die Gemeinden erinnern soll, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sein sollen, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Und Jesus sagt auch, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jesus bringt übrigens Demut und Sanftmut ebenfalls zusammen, indem er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut und Demut hat beides mit Verstehen zu tun. Es ist etwas, was in unserem Kopf beginnt. Es ist etwas, was mit unserer Erkenntnis von Gott, von uns selbst und dem Ganzen, was dazwischen ist, zu tun hat. Demut und Sanftmut kommen von der Weisheit Gottes, die wir nur aus der Bibel erfahren können. Niemand kann einfach durch das Hinsetzen und durch das Überlegen und Philosophieren zu Demut kommen. Wir brauchen die Weisheit Gottes, um demütig zu werden. Wir können also sagen, Demut ist eine Grundhaltung, die unsere Stellung und unsere persönliche Bedeutung in Bezug auf Gott und Menschen wahrheitsgemäß einstellt. Also Demut ist eine Grundeinstellung, die genau einstellt, ja, wo stehst Gott, wo stehen die Menschen, wo stehst du? Und dann ist Demut das, was sagt, okay, also Stolz ist das, was uns immer höher stellt als den anderen Menschen. Ich bin besser, ich habe mehr Recht oder ich stehe über ihm. Und Demut ist das, was es uns wieder zurückkorrigiert auf diese Stufe und sagt, nein, hier stehst du und nicht da oben. Also es ist eine Grundhaltung. Sanftmut ist ein Grundverhalten, das unsere Handlungen anderen Menschen gegenüber gottgewollt einstellt. Auch Sanftmut stellt ein, aber eben nur Menschen gegenüber. Wir wollen uns nun Anzeichen ansehen, die Demut gegenüber Gott zeigen. Und das möchte ich, hatte ich schon gesagt, etwas ausführlicher machen als Demut gegenüber Menschen, weil wir das in den weiteren Punkten dort nach und nach behandeln werden. Also Anzeichen wahrer Demut Gott gegenüber. Und ich möchte jetzt, hoffe, dass ihr so wach seid, um zuzuhören und euch gleich zu prüfen. Das sind ja Anzeichen. Anzeichen heißt, da blinkt eine Lampe auf, wenn irgendetwas im Motor oder in deinem Gewissen, in deinem Herzen nicht in Ordnung ist. Und diese Lampe im Motor, die blinkt immer dann auf, wenn ein Sensor etwas misst, was er nicht messen soll. Und wenn der Sensor nicht das messen kann, was er messen soll, was auch immer das ist, das heißt die Temperatur oder irgendeine Reaktion, eine Rückkopplung oder was auch immer, wenn der Sensor das nicht misst, leuchtet die Lampe auf. Also gibt eine Warnung, zu wenig Ölstand zum Beispiel, da müsste was sein, ist aber nichts. Und das sind jetzt solche Anzeichen, solche Warnlampen bei uns im Lebensauto. Und wir wollen jetzt schauen, das sind mehrere solcher Lampen. Ich sage euch gleich, dass ich nicht alle diese Anzeichen, die die Bibel uns gibt, hier vorstellen kann. Aber einige sehr wichtige. Erstens, wir sehen uns vor Gott unbedeutend und sündig. Wir geben offen und ehrlich zu, vor Gott unbedeutend und sündig zu sein. Nun mag vielleicht jemand sagen, aber wir bedeuten Gott doch so viel. Er hat sogar seinen Sohn für uns gesandt. Er kann ja nicht einfach sagen, wir bedeuten Gott gar nichts. Nein, natürlich nicht. Hier geht es nicht darum, was wir Gott tatsächlich bedeuten, weil Gott uns liebt und für uns seinen Sohn gegeben hat. Sondern hier geht es um eine unbedeutend sein, was wir von uns aus, von unserer Natur aus für Gott wären. Angenommen, Gott würde sich mit uns vergleichen, ohne dass er Liebe hätte und seinen Sohn uns gegeben hätte und dass sein Sohn für uns gestorben wäre und uns erneuern würde zu einem neuen Menschen. Was glaubst du, würdest du dann noch Gott bedeuten? Nichts. Gott würde sagen, das sind Rebellen, das sind die Menschen, die ich geschaffen habe, damit sie mich anbeten und die haben sich selbst zum Gott gemacht. Das sind Rebellen, also nichts wie weg mit ihnen. Fertig. Wir können dankbar sein, dass ein so großer, mächtiger Gott auch ein liebender Gott ist. Und dass er sagt, obwohl die Menschen so bedeutungslos sind, ich liebe sie und ich möchte sie wieder zu dem erheben, was sie sein sollten. Demut hebt uns als Menschen in Bezug auf Gott wirklich auf die tiefe Stufe runter, die wir in Anbetracht auf Gott haben. Das Unbedeutendsein, das wir von uns aus, ohne Jesu Wirken in uns, vor Gott nichts sind. Es gibt nichts in uns und an uns, das Gott dazu veranlassen würde, uns zu lieben. Er liebt uns von sich aus, nicht weil in uns irgendetwas Besonderes wäre. Und wenn du wirklich so denkst, es offen und ehrlich zugibst und lebst und nicht nur spielst, dann ist es ein Anzeichen für Demut. Eines der Anzeichen. Wir sehen bei Paulus beispielsweise, Paulus hat von sich gesagt, er sei ein sehr demütiger Mensch. Wir haben viele Anzeichen dafür, dass er tatsächlich, nachdem er als stolzer Pharisäer die Gemeinde verfolgt hat, damals, als Jesus ihm begegnete, wirklich zerbrochen wurde, bis ins Kleinste. Und Gott ihn gedemütigt hat. Und wir wissen auch, dass Gott Paulus einen Stachel gegeben hat. Irgendein Widersacher, irgendein Hindernis in seinem Leben, das groß genug war, Paulus zur Verzweiflung zu bringen, von dem Gott aber gesagt hat, das bleibt, damit du nicht stolz wirst. 2. Korinther 9. So und, ich glaube zumindest 2. Korinther 9. So und Paulus sagt von sich selbst, dass er sich für den größten Sünder hält. 1. Timotheus 1,15. Er sagt sogar, dass ihm von allen Heiligen zuerst Erbarmen widerfahren ist als Vorbild für die, die nach ihm gläubig werden sollten. Damit die Menschen an ihm sehen, wenn ein so verdorbener, unfähiger Mensch gläubig wird, dann können auch alle anderen gläubig werden. Wir haben heute zwar eine sehr hohe Meinung von Paulus, weil er so wirklich wunderbar Gott nachgefolgt ist. Aber das war ja nicht, weil Paulus so besonders war, sondern weil Gott in ihm so besonders gewirkt hat. Und Paulus wusste es. Er kannte sein eigentliches Herz. Er kannte, wie viel durch ihn kaputt gemacht wurde, dass er nicht fähig ist, irgendetwas Sinnvolles zu tun, aber wie viel Gott durch ihn Großartiges gemacht hat. Und dann sagt er von sich, nicht von dem, was Gott in ihm tut, sondern was von ihm auskommt: Ich bin der größte aller Sünder. Dieses Erkennen, dieses so von sich denken, das ist Demut. Wenn es um das Rühmen, um das sich angeben, mit etwas prahlen geht, dann sagt er: Ich rühme mich nur des Kreuzes Christi. Galater 6, 14. Hat jemand von euch schon mal sich in seiner Nachbarschaft bei den Kollegen, Eltern der Klasse, wo eure Kinder sind, sich dessen gerühmt, dass er das Kreuz trägt und an das Kreuz Christi glaubt? Also, ihr müsst es mir nicht sagen. Ich habe so meine Meinung dazu. Paulus sagt: Ich rühme mich nur des Kreuzes Christi. Ich meine, wie demütig muss man dann schon sein, wenn man sagt: Alles ist mir nichts wert, aber das hier, das soll jeder Mensch wissen, das ist meine Stärke, das ist meine Kraft. Da rühme ich mich. Auch selbst hielt er sich nicht für tüchtig. Viele von uns denken immer: Ich schaffe das nicht. Wenn sie eine Aufgabe haben und wissen, das ist die Aufgabe, ich muss so demütig sein, ich muss so lieben, ich muss so sanftmütig sein, ich soll hier immer nach Einheit streben mit allen. Sie sagen: das geht nicht, nie und nimmer, ich schaffe das nie. Ich habe diese Tüchtigkeit nicht. Und Paulus sagt: Ja, ich auch nicht. 2. Korinther 3, 15. Er hielt sich nicht für tüchtig. Alle Tüchtigkeit kommt von Gott, sagt er. Er ist es, der uns tüchtig gemacht hat. Oder noch ein viel beeindruckenderes Beispiel ist die kanaanäische Frau, von der wir in Matthäus 15 lesen, die Jesus nachlief und sagt: Erbarme dich über meine Tochter. Sie hatte einen Dämon. Und Jesus beachtet sie nicht. Die Jünger sagen: Gib ihr doch, was sie will, und fertige sie ab, damit sie uns nicht belästigt. Und Jesus dreht sich zu ihr um und sagt: Ich bin nur zu den Kindern Israels gesandt, nicht zu den Heiden. Und sie war eine kananitische Frau, von der Gott eigentlich sagte, dieses Volk sollte, weil es so an Sünde das Maß voll gemacht hatte, ausgerottet werden. Wir wissen, dass er trotzdem einige Kananiter, die an ihn glaubten, gerettet hat. Und diese Frau sagt: Ja, das stimmt, aber dennoch, die Kinder ernähren sich. Nee, Jesus vergleicht sie mit einem Hund und sagt, man sollte das Brot nicht den Kindern wegnehmen und den Hunden vorwerfen. Und statt dass die Frau dreimal schluckt und dann umdreht und sagt: So ein Mann, also jetzt beschimpft er mich als Hund und sagt, wir sind alles Hunde, wir Heiden, und wir würden jetzt überhaupt nicht irgendeine Segnung bekommen. Wie viele würden hier aufgehört haben und sagen: Das war's. Also, dann lebt meine Tochter eben mit einem Dämon, aber ich werde mich jetzt nicht wie ein Hund stellen. Und sie sagt: Ja, Herr, das stimmt. Und dennoch kriegen die Hunde die Brotkrümel von den Kindern, wenn die Kinder das Brot bekommen haben. Und ich weiß nicht, wo noch eine solche Demut eines Menschen zutage kommt, wie bei dieser Frau, dass sie sagt: Ja, ich bin ein Hund, ich bin nichts mehr wert. Eine Frau, die wirklich wusste, vor diesem Menschen, Jesus, vor Gott, bin ich nichts mehr wert. Sie hat ihre Stellung, wo sie tatsächlich ist, wirklich erkannt. Und wir wissen, Jesus gab es ihr, weil sie geglaubt hat. Und sie lebte diesen Glauben. Das Zweite, Wir sind von Gott vollständig abhängig. Ein wahrhaft demütiger Mensch verlässt sich in keinerlei Hinsicht auf sich selbst, sondern er verlässt sich auf Gott. Ein Anzeichen für Demut. Nun, das Sagen, ich verlasse mich in allem auf Gott, das kann jeder von uns. Vielleicht hat ihr das alle schon mal gesagt. Das wirklich zu leben, das ist eine ganz, ganz andere Herausforderung. Wenn wir uns nicht in keiner Hinsicht auf uns verlassen, dann heißt das, wir verlassen uns weder auf unsere eigene Kraft noch auf unser Wissen. Wir verlassen uns weder auf unseren Besitz noch auf unsere Vorsorgen, die wir getroffen haben für spätere Zeiten. Weder auf vergangenes Gelingen, was uns schon mal gelungen ist und was oft geklappt hat. Und wie oft verlassen wir auf Dinge, von denen wir sagen, ja, das klappt sowieso, das hat schon immer geklappt. Noch verlassen wir uns auf unsere Planungen, dass das vollständig durchgeplant ist. Wir verlassen uns weder auf unsere Fähigkeiten noch auf das Gelernte, weder auf den Staat noch auf irgendwelche Versicherungen, sondern auf Gott alleine. Selbst wenn wir all die anderen Dinge machen, weil sie zu unserem Leben dazugehören und Gott häufig uns hilft, indem er all diese Dinge gebraucht dafür, muss unser Verlassen ganz allein auf Gott gegründet sein. Egal wie viel Geld du hast. Und hier sind ein paar Dinge, wie wir uns prüfen können, ob wir uns wirklich auf Gott verlassen. Oder ob wir nur, also es gibt ja zwei, ich sage, ich brauche das Geld, weil wir eben in dieser Zeit leben und Gott gibt uns das Geld. Das gehört so zu unserem jetzigen normalen Leben. Aber eigentlich verlasse ich mich ganz auf Gott und nicht auf mein Geld. Oder aber wir sagen, wir verlassen uns tatsächlich auf Gott, oder aber wir verlassen uns doch auf das Geld. Wie können wir das nun erkennen? Ob sich jemand wirklich auf Gott verlässt und nur das Geld gebraucht, oder ob er sich doch auf seinen Besitz, sein Geld, sein Wissen, seine Planung, seine bisherigen Erfolge und auf all diese Dinge verlässt. Nun, zwei Dinge möchte ich euch heranführen. Zum einen sagt Gott, dass wir uns noch nicht einmal auf unser Herz verlassen können. Sprüche 28, 26, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, der ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, und hier ist die Weisheit aus der Bibel von Gott gemeint, der wird entkommen. Habt ihr das Empfinden, wenn ihr euch auf euer Herz verlasst, auf das, was ihr wirklich geplant habt, wovon ihr überzeugt seid, dass ihr dann Narren seid? Wenn, ist das ein Anzeichen für Demut. Denn Gott sagt uns, ihr Menschen könnt euch noch nicht einmal auf euer eigenes Herz verlassen. Es ist überaus betrügerisch. Ein weiteres Zitat aus der Bibel. Die wirklich Demütigen, sagt Mac, wissen, dass alle Weisheit von Gott kommt und lassen sich von ihm belehren. Ihre eigenen Meinung gegenüber, wenn sie nicht aus der Bibel kommt, sondern es ist nur eine eigene Meinung, sind sie zutiefst misstrauisch. Also Hut ab vor demjenigen, der sagt, das ist meine Meinung, aber der traue ich nicht. Es sei denn, du sagst, diese Meinung habe ich, weil Gott das so gesagt hat, dann ist es ja Gottes Meinung, Gottes Wort. Und dann darfst du dich darauf verlassen. Aber wenn es nur deine Meinung ist und nicht aus der Bibel kommt, sondern einfach nur durch dein eigenes logisches Denken, dann solltest du ihr gegenüber misstrauisch sein. Das Dritte, wir geben Gott alle Ehre. Demut wird in der Bibel tatsächlich immer wieder damit verbunden, dass wir Gott ehren, und Stolz wird damit verbunden, dass wir uns selbst ehren wollen und nicht Gott ehren. Wir verzichten auf jede Anerkennung für unsere guten Taten und geben Gott die ganze Ehre, weil wir wissen, dass wir alles von Gott haben. Reichtum, Beliebtheit, Anerkennung, all diese Dinge, sie führen oft zum Stolz. Und das ist jetzt keine große Weisheit, das habt ihr alle schon mal gehört. Wir wissen alle, der Reichtum verführt uns oft zum Stolz, aber die Anerkennung, die Beliebtheit umso mehr. Sucht mal die wirklich, wirklich demütigen, großartigen Fußballstars. Sucht die mal. Also ich würde gar nicht erst anfangen, auch wenn ich nicht behaupten kann, es kann keinen geben, aber wir alle, das ist intuitiv, wissen es, das ist jede Anerkennung, Reichtum, Ehre, all das ist etwas, was nicht an und für sich automatisch Stolz ist, aber meistens zum Stolz führt. Gott sagt, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Das ist ein Grund zum Rühmen. Und dazu gehört wirklich viel Demut. Paulus schreibt an die Korinther, die hatten ja Streit miteinander. Eine sagt, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos. Und Paulus sagt zu ihnen, wie sie dienen und arbeiten sollen und dass sie alle Gott gehören. Und er, Paulus und Apollos, nur Diener sind. Er sagt, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest, sondern selbst erarbeitet hättest? Paulus sagt sehr klar, wir haben nichts, was wir von uns aus hätten. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, in 1. Korinther 15, 10. Das Lied wollen wir zum Schluss auch noch einmal singen. Ein Zitat von Spurgeon aus seiner Predigt, die fruchtlose Rebe. O sonderbares Rätsel, dass du, der du alles nur geliehen hast, er meint damit von Gott geliehen, dich selbst erhöhen solltest, dass du, der du nichts dein eigen nennst, sondern allein von der Gnade abhängig bist, stolz sein solltest. Ein armer Pensionär, abhängig von der Freigebigkeit seines Erlösers, und doch stolz. Einer, dessen Leben aus den frischen Strömen des Lebens Jesu erhalten wird, und doch stolz. Folglich können wir aber auch sagen, dass derjenige, der demütig ist, gerne Gott lobt und ihn preist. Vielleicht ist die Menge der Lieder, die wir singen zu Hause, die wir zu seiner Ehre spielen, singen, hören, in gewisser Weise ein Indikator dafür. Vielleicht. Ein paar Gedankenspiele, damit wir uns einmal selber prüfen können. Stellt euch mal vor, von heute auf morgen würden alle Krankenkassen in unserem Land nicht mehr existieren. Ja, irgend so ein Machthaber würde aufstehen von heute auf morgen und sagen, Krankenkassen werden abgeschafft. Jeder bezahlt jede medizinische Versorgung für sich selbst. Fertig. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich mit meiner Arbeit ziemlich schlecht dastehen würde. Wie würdet ihr euch fühlen? Würdet ihr sagen, Herr, wir haben ja immer alles von dir bekommen, ob nun mit oder ohne Krankenkasse, wir fühlen uns in dir geborgen. Denn du hast ja nicht das Geld, um vielleicht teure Operationen oder andere Krankheitsbehandlungen bezahlen zu können. Den Husten, das ist nicht so schlimm. Aber was ist, wenn etwas richtig Schlimmes kommt? Vielleicht musst du sogar einen Kredit aufnehmen. Und du fragst dich, also da bleibt die Sicherheit bald ein bisschen weg. Aber nun stell dir vor, du hättest 1 Million auf dem Konto vorher schon zusammengespart und die brauchst du eigentlich auch gar nicht. Die lagen dort einfach nur so. Vielleicht wirst du dich dann doch sicherer fühlen und sagen, ach, für die Gesundheit ist dann doch ein bisschen gesorgt, für die Arztkosten. Solche Gedankenspiele können uns helfen, wie stark wir tatsächlich uns auf Gott verlassen und wie sehr wir uns dann doch aufs Geld verlassen. Und ich möchte euch ermutigen, öfters solche Gedankenspiele zu machen, bei all dem, was ihr so tut. Geld ist etwas, was wir täglich brauchen, was uns aber auch täglich von Gott wegführt. Und daran kann man das sehr gut messen. Aber es gibt so viele andere Dinge, an denen wir das auch messen können. Nehmen wir noch das andere Beispiel, Anerkennung. Du sagst natürlich nie, ich will Anerkennung und sie steht mir zu. Ich habe noch nie einen von euch so etwas sagen hören. Dass er sagt, Andreas, ich habe ein Problem damit. Eigentlich verdiene ich viel Anerkennung in der Gemeinde, aber irgendwie erkennt mich keiner an. Kannst du nicht mal auf der Kanzel sagen, wie wichtig ich bin? Wir sagen das auch natürlich nicht so. Auch selbst im Versteckten sagen wir das nicht. Denke ich zumindest. Ich weiß nicht, was ihr alle so im Versteckten denkt. Aber ich denke von euch, so wie ich euch kenne, keiner wird zu Hause seinem Ehepartner gegenüber jammern und sagen, eigentlich müsste man mir sehr viel mehr Anerkennung in der Gemeinde geben. In einem Berufsleben sagen wir das vielleicht eher nochmal. Also wir sagen das nie, weil wir demütig sind, stimmt's? Jetzt tritt der Fall ein, dass wir tatsächlich keine Anerkennung bekommen. Was passiert dann? Sagt irgendjemand, so ist es richtig? Sind wir da nicht doch gekränkt und sagen, aber das ist unfair? Ich habe auch ein bisschen geleistet. Das ist das Gleiche wie mit dem Geld. Es gibt Leute, denen das Geld nicht so viel bedeutet. Sie brauchen es zum Leben einfach. Wenn man mehr hat, ist gut. Wenn man nicht, Hauptsache es reicht. Und sie wollen Anerkennung haben. Und ich würde fast sagen, es sind mehr Leute, die Anerkennung wollen, als solche, die Geld wollen. Und wahrscheinlich sind wir alle solche, die gerne Anerkennung nehmen. Selbst wenn sie sagen, ich möchte demütig sein und ich werde mich hüten, nach Anerkennung zu lechzen, so sind sie doch gekränkt, wenn sie nicht kommt, dort, wo man sie erwartet hätte. Das zeigt, dass wir von uns nicht so gering denken, wie wir sind, sondern dass wir schon höher behandelt werden wollen, als wir tatsächlich sind. Das vierte, das ich erwähnen möchte, ist, Gottes Wort achten und befolgen. Auch das ist ein Anzeichen unserer Demut. Der Demütige respektiert Gottes Wort und nimmt es an und geht darauf ein. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob du so recht hast. Denn das ist ja eigentlich die Liebe, die wir zu Gott haben. Ja, sicherlich, Liebe spielt hinein und da geht es um den Gehorsam, aber es ist ja nicht die Demut oder der Stolz, der uns davon abhält, beziehungsweise dabei hilft, tatsächlich Gottes Wort zu achten und beachten und zu befolgen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich habe das so gern, dass ich die Leute prüfe. Und da sagt Jesaja in Kapitel 66, Vers 2 folgendes: Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Ihr kennt Josia, den König. Zu seiner Zeit wusste man nicht, wo das Wort Gottes ist. Es gab keine Bibel im Land. Die Schriftrollen war irgendwo verschollen. Und er hat gesagt, dass der Tempel wieder renoviert werden soll. Und bei diesen Renovierungsarbeiten wurde das Gesetz Moses gefunden. Die Leute lasen es, erschraken, denn sie merkten auf einmal, oh, die Messlatte Gottes ist da und wir sind so ganz, ganz weit unten. Und sie brachten es Josia, ihm wurde es vorgelesen, der hat sich auch total erschrocken. Er sagt, was sollen wir machen? Der Zorn Gottes ist nicht abzuwenden für uns. Und er sagt, geht hin, befragt den Herrn, was wir tun sollen. Groß ist der Zorn Gottes. Alles nachzulesen in 2. Chroniker 34. Und da sagt Gott durch die Prophetin Hulda folgende Antwort. Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich all die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hatte, vor dem König. Weil man sie verlassen und anderen Göttern geräuchert hat. Also ihr wisst, Josia ist umgekehrt. Ja, das, was er von Gott wusste, durch das Weitererzählen seines Onkels, das war ein Priester. Das hat er getan, soweit er wusste. Aber jetzt hat er nicht gesagt, oh Gott, ich bin entschuldigt, ich wusste das nicht. Sondern er wusste, wenn das Gottes Metzlat ist, dann ist es aus mit uns. Er war demütig, er sah sich da ganz weit unten, wie er tatsächlich vor Gott stand. Aber Gott sagt zu dem König von Juda, aber sollt ihr so reden, so spricht der Herr. Was das Wort betrifft, das du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du sein Wort gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest. Ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich darauf gehört, spricht der Herr. Und er verspricht ihm, dass zu seiner Zeit all diese Strafen, die dieses Volk verdient hatte, nicht kommen werden. Nun, wir sehen hier in diesen Beispielen, dass Gott, das demütig sich vor Gott beugen, weil man das Wort Gottes gehört hat und darauf reagiert in Demut und es tut, dass Gott so etwas als Demut ansieht. Es mag sein, dass wir es nicht so ansehen, aber traut nicht eurem eigenen Sprach- und Herzensverständnis. Demut ist etwas, was wir aus der Bibel herauslesen, verstehen und erkennen müssen. Das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Ein fünftes, sehr verwandt mit dem anderen, Unterordnung unter dem Willen Gottes. Und zwar nicht nur in der Form unterordnen, dass wir das Gesetz tun, sondern dass wir auch es willig tun, dass wir die Vorhersehung Gottes in unserem Leben, all das, was Gott uns so ins Leben hineinschickt, akzeptieren, willig akzeptieren und uns nicht dagegen aufbäumen. Und als Beispiel möchte ich Jesus selbst hinstellen. In Philipper 2 lesen wir, dass er sagt, seid demütig und ihr sollt alle so gesinnt sein, wie Jesus Christus war, der sich erniedrigt hat, als Mensch auf die Erde gekommen ist und gehorsam wurde bis ans Kreuz. All das, was von Jesus hier geschrieben steht, hat vorher in dem Text, den Paulus unmittelbar in den Versen vor dem Beispiel Jesus bringt, die Aufforderung, lebt demütig und haltet euch runter zu den Geringen. Das ist Gottes Aufforderung. Und wir erkennen immer wieder, Demut hat etwas mit Akzeptieren des Weges Gottes für mich im Gehorsamleben zu tun. Das andere ist das Gebet. Immer wieder wird Gebet und Demut in der Bibel zusammengebracht. Und Mack schlussfolgert, es gibt kaum einen eindeutigeren Beweis für Stolz als den, dass man nicht betet. Und hier kommt es nicht auf das formelle Beten an, sondern hier kommt es auf das Beten an, wo du zu Gott rufst und sagst, Gott, ich weiß ja nicht, was gut ist und schlecht. Ich möchte, dass du es für mich regelst. Oder du kommst zu Gott und sagst, Herr, ich habe wieder gesündigt und du bittest um Vergebung. All diese Gebete, wo wir zu Gott kommen und Gott klar machen, sei es durch eine Buße, sei es durch ein Dank und Lob, sei es durch die Annahme seiner Wege, mit all diesen Dingen sagen wir Gott doch, was du tust, ist gut. Ich weiß ja nicht, was für mich gut ist. Ich weiß, dass ich tief unten bin und was du für mich tust, ist gut. Und ich brauche dich in allem, egal was ich tue, ich brauche dich. Ich bitte dich, mich zu bewahren, ich bitte dich, mich hier zu segnen, ich bitte mich, dich mir dort Weisheit zu geben und all die anderen Dinge. Das ist Demut. Und um diese Art von Gebet geht es. Nicht um das formelle Beten. Das andere ist die Bereitschaft, Gottes Weisheit anzuerkennen. Und ich denke, das versteht sich nach all diesem schon fast von selbst. Demut ist bereit, Gottes unendliche Weisheit und Erkenntnis anzuerkennen, ohne von Gott Erklärungen zu fordern. Hier deckt sich das wieder mit dem, dass wir sagen, mein eigenes Herz kann mich betrügen, aber Gottes Wort nicht. Der Punkt 3, das nächste, womit wir uns beschäftigen wollen und müssen, ist Demut gegenüber Menschen. Wie leben wir diese Demut nun aus? Ich möchte euch einladen, regelmäßig, so wie es nur geht, an den Gottesdiensten dabei zu sein, um all die Dinge, um die es gehen wird, in Epheser 4 bis 6 mitzubekommen. Hört es euch an oder macht andere Predigten zu diesen Themen an, die ihr verpasst habt. Demut ist so extrem wichtig, dass ihr wirklich darauf achten solltet, alle Eigenschaften und alle Verhaltensweisen, um die es noch gehen wird, auch wirklich zu lernen, in Demut zu tun. Ohne Demut, und ich bin immer wieder in meinen Vorbereitungen dazu gekommen, zu dieser Überzeugung, ohne Demut ist es unmöglich, all die Dinge zu tun, von denen Paulus in den Kapiteln 4 bis 6 noch schreibt, was wir tun müssen. Ich möchte also diesen Punkt überspringen. Wie ich gesagt hatte, ich kann die Überschriften lesen, so ein paar Schlagworte, damit ihr eine Ahnung habt von dem, worum es in besonderer Weise geht. Ja, zum Beispiel ist keine Selbstsucht und Ehrsucht gegenüber anderen. Demut tritt nicht großtuerisch oder sehr bedeutungsvoll auf. Demut verhält sich nicht arrogant oder anmaßend. Demut ist nicht herablassend, streitsüchtig oder gewalttätig. Demut ist auch nicht eigensinnig, selbstsüchtig oder stur. Demut unterordnet sich, und hier geht es um die Unterordnung Menschen gegenüber. Demut ist kritikfähig. Die ganz wichtige Frage, die sich uns nun aber auftut und die wir auch nochmal ansehen müssen, ist: Wie kann ich demütig werden? Keiner von euch ist in der Lage zu sagen, okay, hast mich überredet, Andreas, ich drücke jetzt auf den Demut-Knopf und jetzt bin ich demütig. Niemand von euch ist in der Lage dazu. Und egal wie stark er sich vornimmt, er möchte demütig sein, werdet ihr immer wieder feststellen, es funktioniert nicht. Und es gibt zwei Wege, um die Antwort zu finden. Entweder zu resignieren und zu sagen, es geht sowieso nicht. Und ein Stück weit haben wir dann recht, denn von uns aus können wir es nicht. Und auf der Erde werden wir es auch nie schaffen, wirklich die perfekte Demut zu erreichen. Hat auch Paulus nicht geschafft. Gott sagt, du brauchst einen Stachel, der immer wieder in dich hineinsticht, damit du nicht stolz wirst. Das andere, was wir tun können, ist, wir forschen in der Bibel und machen uns Gedanken darum, was sagt Gott denn, was wir tun können? Wenn er das verlangt, dann hat er eine Antwort. Die will ich wissen. Leider muss ich sie kurz fassen. Grundlagen. Dann das, was Gott tut und dann das, was wir tun können. Die Voraussetzung ist, dass wir wiedergeboren sind. Ein nicht wiedergeborener natürlicher Mensch ist nicht in der Lage, wirklich demütig zu leben und zu sein. Er kann demütige Teileigenschaften aufweisen, aber wirklich von Herzen demütig sein kann er nicht. Der Heilige Geist bewirkt Demut in uns, ist die zweite Grundlage. Und die dritte Grundlage ist, Gottes Wort bewirkt Demut in uns. Also tatsächlich durch das Lesen der Bibel können wir demütig werden. Josia beispielsweise. Nun möchte ich ein paar Dinge erwähnen, die Gott benutzt, um Menschen in die Demut hineinzuführen. Vielleicht könnte man auch sagen, zerbrechen, um sie zu zerbrechen. Zum einen sind es schmerzliche Erfahrungen. Israel war 40 Jahre lang in der Wüste. Und wisst ihr eigentlich, was Gott sagt, warum er sie so lange dort hat rumlaufen lassen? Um sie zu demütigen, ist eine der Begründungen. Um sie zu demütigen. Wer das prüfen möchte, gerne, steht in 5. Mose 8, 2 bis 5. Gott kann andere Gläubige dazu gebrauchen, die weiser, begabt und erfolgreicher sind als ich, um uns zu demütigen. Zum Beispiel durch Biografien. Das ist ein guter Tipp. Lest Biografien. Es kann uns helfen. Natürlich nicht, wenn wir danach den Kopf in den Sand stecken. Kritik und Missverständnis von Menschen kann uns helfen. Und zwar sowohl die gute, konstruktive Kritik, biblische Ermahnung und Zurechtweisung, sie demütigt uns auch, als auch wenn Menschen uns missverstehen und zu Unrecht kritisieren, auch das kann uns demütigen und auch das gebraucht Gott, um uns zu demütigen, weil Demut so wichtig ist. Wenn wir sündigen oder versagen, dann kann das uns demütigen. Es wird uns nicht demütigen, wenn wir uns dann herausreden und das entschuldigen. Dann zeigen wir unseren Stolz. Der Widerstand Satans, wie das bei Paulus der Fall war, irgendeinen dauerhaften Widerstand, den Gott zulässt, um uns zu demütigen. Und dann noch etwas. Wenn Gott durch Umstände und Mitmenschen an uns Demut bewirken will, dann können wir uns dem auch entziehen. Zum Beispiel, indem wir solche Situationen und Menschen meiden. Wir sagen, mit dem treffe ich mich nicht so gerne. Hat immer irgendwie etwas Herablassendes oder er kritisiert mich öfters oder was auch immer. Wir entziehen uns solchen Situationen, damit Gott uns nicht durch diesen Menschen oder eine bestimmte Situation demütigt. Was glaubt ihr, wie christlich das ist? Sollte nicht ein Christ vielmehr nach Demut streben? Gerettet sein bedeutet Nachfolge und Wachstum. Und das bedeutet Veränderung. Wenn hier jemand ist, der es scheut und am liebsten meidet, verändert werden zu wollen, dadurch, dass er Rechenschaft geben muss oder dadurch, dass andere Menschen ihn verändert wollen und ihn ermahnen oder auch nur das Gefühl geben, ihn ein bisschen zu drängen, doch mal das oder jenes zu machen oder solches zu lassen. Also wer so etwas meidet und nicht verändert werden will, lebt nicht wirklich Gott gewollt in der Nachfolge. Im allerschlimmsten Fall ist er noch nicht einmal wiedergeboren und möchte es deswegen nicht. Aber das muss es auch nicht heißen. Es gibt genügend wiedergeborene Christen, die am liebsten bleiben möchten, wie sie sind, keine Rechenschaft ablegen wollen und natürlich auch nicht gedemütigt werden wollen. Aber ich möchte euch bitten, nehmt euch nie vor und sagt, der muss mal demütiger werden, ich werde mal dafür sorgen. Das ist nicht so eure Aufgabe. Gott benutzt Menschen dafür, ja. Und es gibt auch einen Rahmen, in dem wir Gott gewollt und biblisch zu Menschen hingehen, um sie zu ermahnen. Aber so nicht, dass jemand meint, der andere müsse mal so ein bisschen gedemütigt werden und ich wüsste da einen Trick. Was wir tun können, ich habe euch jetzt gesagt, was Gott tut und benutzt. Was wir tun können, um in der Demut zu wachsen. Nimm dir Vorbilder. Jesus zum Beispiel, er sagt, lernt von mir. Ich bin demütig von Herzen. Und er war es. Er war Gott und überlegt mal, wie sehr er sich erniedrigt hat. Dann ist es doch nicht übertrieben, wenn ich sage, wir sind Menschen, wir sind gar nichts wert. Jesus war wirklich demütig. Demut bedeutet nicht, ich stelle mich unrechtmäßig scheinbar unter etwas, wo ich nicht drunter gehöre, sondern Demut heißt, ich von meinem hohen Ross gehe ich runter auf das Niveau, wo ich auch wirklich hingehöre. Nimm dir Vorbilder. Jesus, andere Menschen, Biografien wieder zum Beispiel, auch aus der Bibel, Engel. Ja, Petrus und ich glaube Judas waren es, die haben Engel zum Vorbilder genommen. Der Demut. Und denke noch über Folgendes nach. Das hat wirklich viel mit Denken zu tun. Also wer glaubt, Christen laufen ohne zu denken und ohne Wissen anzuhäufen herum und hängen ihren Verstand an der Garderobe ab, der redet von anderen Christen, aber nicht von den Nachfolgern der Bibel. Wir müssen bedenken, wie sehr Gott die Demütigen liebt und die Stolzen hasst. Denkt darüber nach, immer wieder. Wir müssen uns an die Tatsache bewusst machen, dass wir für unsere Sünden das Gericht und den Zorn Gottes verdient haben. Und dann kannst du lange darüber nachdenken, dass Gott dich trotzdem herausgerettet hat, ohne dass du etwas dafür tun konntest. Das demütigt. Wir müssen Zeit damit verbringen, über den Tag des jüngsten Gerichts nachzudenken. Und denk daran, du brauchst nicht hinein. Das demütigt. Wenn du wiedergeboren bist, brauchst du nicht hinein. Wir sollten uns bewusst machen, wie stolz Satan und seine unsauberen Geister, also die Dämonen, sind, damit es uns abschreckt. Es wird uns helfen, unseren Stolz zu bekämpfen, wenn wir die traurigen Auswirkungen des Stolzes im Leben anderer Menschen betrachten. Denk darüber nach, wie wenig du den Stolz bei anderen Menschen leiden kannst. Auch das wird dir helfen, lieber demütig sein zu wollen als stolz. Wir müssen uns vor Augen halten, dass alles, was wir besitzen oder erreicht haben, aus der Hand Gottes kommt. Wir wollen jetzt gleich das Lied singen. Nichts habe ich, das nicht frei ich empfinge. Das Lied unter der Nummer 69. Ich möchte euch alle auffordern und mit Paulus zusammen, mit Jesus und mit Gott zusammen ermahnen, mich eingeschlossen, strebt mit aller Kraft, mit ganzem Willen und mit allem Denken nach Demut. Betet und macht wirklich dieses Gebet zu einem täglichen Gebet. Zerbrich mich, Herr, und führe mich in die Demut. Ein würdiger Wandel gelingt nur mit Demut. Lass uns noch zum Schluss beten. Unser Vater im Himmel, es ist so viel Gnade in dem, was du uns alles sagst, was du für uns getan hast. Es ist wahr, dass wir von uns aus keinen Wert haben, der dich in irgendeiner Art und Weise hätte beeindrucken können, dass wir uns als Rebellen gegen dich aufgelehnt haben. Und du betrachtest es von deiner Seite und siehst uns, dass wir noch schlechter sind, als wir uns selber sehen. Und dennoch erhebst du uns zu Kindern Gottes und errettest uns einfach nur aus Gnade, weil du uns liebst. Und formst uns zu Menschen, die so ähnlich sind in ihrer ganzen Vollkommenheit und Schönheit des Charakters wie dein Sohn Jesus Christus. Das ist gewaltig. Herr, ich bitte dich, dass du in uns allen Demut bewirkst, mit all dem, was du für recht hältst, um uns zu demütigen, damit du in uns all diese verschiedenen Charaktereigenschaften hervorbringen kannst und damit wir deinem Sohn Jesus wirklich ähnlicher werden. Das ist meine Bitte an dich, in Jesu Namen. Und ich will dir danken, dass du mit uns fortfahren wirst, uns zu verändern. Amen.